Nathan Aspinall zieht mit Phil Taylor gleich, holt seinen vierten Titel auf der European Tour. Danny Noppert verliert sein viertes Finale. Kevin Dutz und Nils Sonnefeld überzeugen mal wieder, das kurze Aufbäumen von Barney ist schon wieder vorbei. Er prallt an Marcel Hausotter ab. Nico Springer zerlegt Michael van Gerven und. Die Analyse jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Neue Woche, neues Glück heißt es auch diese Woche wieder einmal in der Woche nach Ostern, in der Woche nach der European Tour in München. Und natürlich sitze ich hier wieder auch nicht alleine in diesem Podcast, sondern ich habe meinen wunderbaren Podcast-Partner zugeschaltet, wie so fast jede Woche. Hi Kevin.
Grüß dich, Micha. Ich freue mich sehr auf diese Ausgabe. Es ist ja eine besondere Osterausgabe. Wir nehmen auf am Dienstag, was daran liegt, dass wegen Karfreitag ja das alljährliche Osterturnier in München erst am Samstag beginnt. Es war ein Turnier, was mich ein bisschen erinnert hatte an die guten alten Zeiten auf der European Tour, was auch daran liegt, dass aus meiner Sicht dann eben ein paar Absagen mehr vielleicht auch das Ganze so begünstigt haben. Dann aber auch daran, dass es doch vergleichsweise viele Überraschungen gab in den frühen Runden.
Ja, da gehe ich mit. Also du hattest eben ein paar Absagen, ein paar Überraschungen und dann hast du eher wieder so dieses Feeling von der European Tour von vor 3 oder 4 Jahren, wo du dann eben nicht unbedingt immer das Premier League Lineup irgendwie ab dem Viertelfinale siehst oder zumindest Spieler, die irgendwie in den Top 12, Top 16 der Welt stehen. Deswegen, das hatte schon definitiv etwas Interessantes, auch wenn man sagen muss, dass das Finale am Ende des Tages dann nicht mehr so ganz zu dem restlichen Turniergeschehen passt, weil das dann eben doch wieder eher so eines der Top-Finals war mit Danny Noppert und Nathan Aspinall. Dazu kommen wir gleich, gehen gleich in die Analyse. Jetzt blicken wir erst einmal ganz kurz auf den obligatorischen Orga-Blog in den Shownotes. Der Folgenbeschreibung findet man den Link zu Patreon. Da kann man uns unterstützen für 3,57 Euro pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer und erhält in jeder Woche von Checkout noch eine zweite Folge zum Hören. Aktuell geht es dabei thematisch um die Premier League mit wechselnden Gästen und Einblicken zu den Gästen. In dieser Woche wird uns Jan Schmidt zugeschaltet sein, der jetzt hier auch in München am Start war. Also definitiv auch da eine interessante Folge, um nochmal ein paar Insights mehr von ihm zu seinem European Tour Debüt zu bekommen. Also gerne einmal auf Patreon vorbeischauen. Ansonsten in den Shownotes gibt es auch noch den Link zu Instagram, zu Twitter, zu TikTok, zum Sport1 Darts Newsletter. Und damit würde ich sagen, gehen wir dann jetzt rein in diese Folge.
Ja, und wir gehen aber nicht rein mit dem ganz aktuellen Blick auf München, denn wir müssen ja noch ein bisschen was aufholen, und zwar das Premier League Update. Wir wollen es jetzt einfach mal ganz nach vorne stellen, weil es ja so ein Aufregerthema gab zwischen Luke Littler und Rian van Veen. Luke Littler wird im weiteren Verlauf der Folge ja auch kein Thema mehr sein, denn er spielt ja nach wie vor die Turniere in Deutschland nicht mit und somit war er auch in München nicht am Start. Das war vorher klar. Littlers Heimspiel in Manchester am Donnerstag stand natürlich unter ja dieser besonderen Beobachtung im Nachhinein. In diesem Match gegen Rian van Veen, WM-Final-Rematch, gab es dort im Viertelfinale und Luke Littler hat jetzt nicht den besten Eindruck gemacht, fernab jetzt vom Sportlichen, ne, das war eine spannende Partie, war jetzt nicht das allerhöchste Niveau, gehört auch zu weit dazu, aber Luke Littler hat sich jetzt nicht von seiner Sonnenseite präsentiert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich denke, jeder hat es mittlerweile gesehen, auch wenn es nicht live gewesen sein sollte, werdet ihr sicherlich am Karfreitag oder am Ostersonntag oder spätestens am Ostermontag nochmal reingeschaut haben. Es gab ja kein Vorbeikommen an der Szene der Woche. Luke Littler gegen Rian van Veen, die beiden werden keine Freunde mehr.
Ja, zumindest in der näheren Zukunft nicht mehr. Also ist so wirklich die Situation, die eine Aktion, die hier von diesem Premier League Spieltag hängen bleibt, also überschattet das andere Jahr wirklich massivst. Und war von Luke Littler wirklich einfach überhaupt gar kein cooles Verhalten gegen Rian van Veen. Also du kannst sportlich mit Abstand der beste Spieler der Welt sein, aber um auch, ich sag mal so, diesen gewissen Nimbus zu haben, der beste, nicht nur der beste Spieler, sondern auch in gewisser Weise der Repräsentant, der beste Repräsentant einer Sportart zu sein. Da gehört einfach noch ein bisschen Klasse mit dazu und das hat er in diesem Moment hier wirklich einfach gar nicht gezeigt, ne? Und irgendwann, ich glaube, du hast es auch auf Twitter geschrieben, kann man auch nicht mehr alles nur mit seinem jungen Alter entschuldigen, wenn er dann sich hier so verhält und einen Headloss, ist ja nicht ein Headloss nach dem nächsten hat, aber schon gelegentlich immer mal wieder so etwas hier wirklich über die Stränge schlägt.
Und das Problem aus meiner Sicht ist auch, dass er kein kritisches Umfeld hat, also kein kritisches nahes Umfeld. Aus meiner Sicht immer noch auch die Personalie Martin Volz dort zu nennen. Ich wundere mich, dass das irgendwie gar nicht thematisiert wird, aber ich finde, das war jemand, der dort Professionalität reingebracht hat in das direkt nächste Umfeld zu Luke Littler. Und ab dem Moment, wo das nicht mehr gegeben war, gab es für mich mehrere Headlosses eigentlich. Also eigentlich eher mit fortschreitendem Alter ja immer mehr. Und aus meiner Sicht ist wirklich die Frage, wie sehr kann man da überhaupt das Alter noch als Entschuldigung nennen? Du hast es gerade angesprochen, ich hatte es dann auch so bei Twitter geschrieben, habe dafür auch relativ viel Zuspruch bekommen. Und ich finde, es wird auch teilweise dann immer noch zu unkritisch begleitet. Also gerade so in englischen Medien, ne? Also da ist dann natürlich auch die Kumpelei und die Handschlagkultur da immer sehr, sehr nah und noch ein bisschen ausgeprägter bei Luke Littler, weil jeder dann auch mit ihm das schöne Interview haben will. Aber Kritisches wird da ja auch nicht zutage geführt. Und wenn er dann auf meine Frage am Media Day der PDC antwortet, ob er das nochmal irgendwie reflektiert halt, diese Aussagen nach dem Crossmatch damals, ne, wo er diesen großen Headloss hatte, wo er einen sehr, sehr roten Kopf hatte, um es mal vorsichtig zu formulieren, dass er dann sagt, nö, er bereut da nichts, weil es die Wahrheit war. Ja, dann weiß ich nicht, ob er so das perfekt eingestellte Umfeld hat. Ne? Aus meiner Sicht ist das ein sehr prollohaftes Verhalten und da geht es weniger um das Alter als mehr über den Charakter von Luke Littler.
Ja, und vor allem, ich sag mal, dieser Headloss hier gegen Gian van Veen ist halt auch von daher wirklich Wahnsinn, weil Gian van Veen, das habe ich in den letzten Folgen immer wieder gesagt, so ein feiner Kerl, der gibt dir sowohl am Board als auch abseits vom Board wirklich wahnsinnig wenig, wo du dich so richtig dran reiben kannst, also wo du jetzt hier große Kritikpunkte hast. Ich glaube, das ist ein Spieler, mit dem sehr, sehr wenige andere Spieler ein Problem haben und von Luke Littler war es halt einfach in diesem Fall so komplett drüber. Ja, um den Ursprung des Ganzen nochmal zu begehen, es ist ja okay, dass er sich so ein bisschen pusht, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber so ein bisschen pusht, nachdem van Veen den ersten Match hat, da verpasst, keine weitere Chance bekommt, wenn er da, ich sag mal, einfach die Faust ballt oder vor sich selber so eine Art Come on sagt, jetzt komme ich nochmal dran, sagt ja keiner was. Macht das aber ein bisschen größer, van Veen schaut dann einmal zu ihm hin und was dann kommt mit diesem Abwinken gegenüber van Veen mit dem Zurückgehen, mit dem quasi mit der weinerlichen Geste, ist halt schon Wahnsinn, dann dieser abgelaufene Handshake und dann eben auch noch was auf Social Media danach passiert, also versucht dann dort, ich sag mal, sein charakterlich schwaches Verhalten damit zu legitimisieren, dass er, ich sag mal, seine Titel da auf einmal hervorholt und sagt, ja, ich bin hier sportlich so gut, deswegen kann ich mir quasi hier so ein Verhalten erlauben. Das ist ja das, was er da zwischen den Zeilen damit kommunizieren möchte. Ich bin so gut, ich bin der Beste, ja, dann verhalte ich mich halt mal so. Und das geht halt wirklich gar nicht. Also das würde in anderen Sportarten nicht gut gehen und ich find's auch hier wirklich, also sowas von unangebracht. Vor allem muss man ja auch noch sagen, dass er diesen Post dann mit dem Screenshot da von Wikipedia ja auch sogar noch bearbeitet hatte. Also den Titel, den er nicht geholt hat zur EDC, hat er dann schön erstmal mit dem weißen Pinsel, ist er dann quasi drüber hinweggegangen und hat dann noch hier von Snapchat diesen Balken drüber gemacht, ausgegraut, wo dann irgendwie stand Danke Manchester oder so für diesen Abend. Also ja, weiß ich nicht, ob das so wirklich der ordentliche, feine englische Weg ist.
Nee, ist es ganz sicher nicht. Und dazu noch die Anekdote, also Gian van Veen ist ja der aktuelle Titelträger in Dortmund bei der EDC. Das bringt natürlich noch zusätzliche Würze rein. Ich muss auch sagen, also man kann sich darüber auch freuen. Ne? Das wäre jetzt für mich auch gar nicht so dramatisch. Und selbst wenn das ein bisschen exaltierter macht, dann diesen negativen Blick, diesen kritischen Blick vielleicht erntet von seinem Gegenüber, in dem Fall von Gian van Veen, danach bist du es aber, Luke Littler, bist du es, der als einziger noch provoziert. Und das ist für mich das Problem, die Reaktion danach. Und ich war ja sogar noch positiv überrascht, dass es überhaupt ein Minimal-Handshake gab. Ne? Das ist ja noch das Mindeste. Immerhin, das gab's noch. Und Gian van Veen aus meiner Sicht so eine Person, die eigentlich keiner Fliege was zu Leide tun kann. Und die darf dann aber auch mal irgendwie kritisch sein und darf auch mal im Spiel ein bisschen was complainen, würde man sagen. Mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Darf sich ein bisschen beschweren dann einfach. Ne? Und Luke Littler, danach allerdings geht er ja komplett aus dem Sattel mit seiner Körpersprache und blamet dann ja auch Gian van Veen. Also das fand ich einfach nicht cool und ist für mich dann wirklich, das verdeutliche ich auch nochmal, ist für mich eher eine Charakterfrage als eine Altersfrage, ganz klar.
Ja, würde ich so unterschreiben und damit können wir das Thema dann aber auch ad acta legen, würde ich mal sagen. Schauen vielleicht noch einmal sportlich jetzt auf diesen Abend hier in Manchester. Van Veen, der nach der ganzen Littler-Schose dann noch ins Finale einzieht. Zuvor 4 Spieltage ohne Punkt gewesen, hatte ja auch seine Causa mit den Nierensteinen, aber jetzt hier punktetechnisch quasi auch wieder zurück. Price gewinnt den Abend, spielt 104 Punkte beim 6:2-Sieg gegen Luke Humphries, dann 113 Punkte und im Finale nochmal 106 Punkte gegen Gian van Veen. Wirklich ein sehr, sehr ordentlicher Abend hier vom Iceman, muss man sagen.
Ja, vor allen Dingen das Halbfinale gegen Bunting, 113 gespielt. Bunting spielt auch ein Turbo Average, aber kassiert dann so Bunting Premier League mäßig trotzdem eine klare Pleite. Also Gervin Price hat es wirklich richtig, richtig stark gespielt und ist damit jetzt natürlich auch in einer Top-Ausgangslage für den Einzug in die Playoffs. Josh Rock sollten wir auch noch positiv hervorheben, gewinnt zum zweiten Mal in Folge sein Viertelfinal-Match, genau wie in Berlin gegen Johnny Clayton. In Berlin war es eher Krampf, jetzt war es allerdings die Kür. Das war ein richtiges Top-Spiel. 102 gespielt, Clayton 107 gespielt und Stephen Bunting, auch er kann trotz des Halbfinalausses gegen Price eher positiv draufblicken, würde ich sagen, denn er gewinnt gegen Michael van Gerven mit 6:3 und gewinnt mal ausnahmsweise eine Partie, wo er eigentlich das Timing auf seiner Seite hatte und wo er nicht den höheren Average gespielt hat als sein Gegner. Was machen wir mit der Tabellensituation jetzt, Micha? Luke Littler 21 Punkte weiterhin vorne, dahinter wird's aber richtig eng. Price jetzt die 2 und Clayton rutscht weiter ab, verliert erneut im Viertelfinale. Price und Clayton beide 19 Punkte haben allerdings beide dann jeweils weiterhin 7 Punkte Vorsprung auf Platz 5. Michael van Gerven mit 13 Zählern die 4 und danach Van Veen 12, Humphries 11 Punkte, nur 6. Bunting 9 Punkte, Rock 4 Punkte auf dem letzten Platz. Aber Price und Clayton sehen schon sehr, sehr stabil aus, was die Playoffs anbetrifft. Und Stand jetzt würde ich sagen, was den Trend anbetrifft, ist für mich eher Clayton sogar das Sorgenkind, was jetzt dramatisch sogar nochmal rausfallen könnte. Am langen Ende, glaube ich, aber ist die Ausgangslage zu gut. Also die brauchen noch 5, 6, 7 Punkte und dann sind die sicher dabei und dann wäre nur noch ein Platz übrig für das Triumvirat aus Van Gerven, Van Veen, Humphries.
Also ich verstehe, dass man sich bei Clayton mehr Gedanken machen kann als bei Price, aber Clayton ist für mich wirklich fernab davon, ein Sorgenkind zu sein. Da mache ich mir relativ wenig Gedanken, dass er jetzt hier irgendwie komplett einbricht nach diesem absoluten Wahnsinnsstart in die Premier League. Also ich glaube nicht, dass er die Tabelle am Ende auf Platz 1 abschließen wird, aber ich glaube schon, dass er es in die Playoffs schaffen wird. Er und Price machen das ordentlich. Price kann sich jetzt endlich auch langsam anfangen, wirklich für seine guten Leistungen seit Wochen, Monaten schon zu belohnen. Littler wird jetzt vorne weggehen und ich glaube, am Ende gibt's ein richtiges Hauen und Stechen um diesen vierten Platz, wer da weiterkommt. Und dann würde ich mir am ehesten noch Gedanken machen um Michael van Gerven, der da gerade noch drinne steht.
Glaubst du, Stephen Bunting hat noch irgendeine Chance? Ich meine, wenn der jetzt nochmal einen Tagessieg holt, er hat das schon geschafft im Unterschied zu einem Van Veen, zu einem Humphries, zu einem Rock, dann wäre der plötzlich auch ein ernsthafter Kandidat. Ne? Also er hamstert jetzt so ein paar Punkte, ist jetzt eher rangekommen, also hat den Rückstand verkürzt. Glaubst du daran, dass Stephen Bunting vielleicht am Ende noch der ganz überraschende Vierte wird oder sagst du, auf Strecke ist das eigentlich zu wenig?
Ich glaube, dass es auf Strecke zu wenig sein wird, aber eine Chance hat er natürlich auf jeden Fall. Gerade wenn jetzt relativ zeitnah ein Tagessieg kommt, dann ist er komplett wieder in Contention und dann ja könnte da auch noch was gehen. Ich glaube aber, dass es eher der Dreikampf zwischen MVG, Van Veen und Humphries werden wird. Wie siehst du es?
ja, schätze ich auch so ein. Ich glaube, ganz wichtig wird sein, dass Bunting jetzt in einer der nächsten Wochen tatsächlich fett punktet. Oder er braucht jetzt auch keinen Tagessieg, sondern einfach, ich sag mal, wenn er die nächsten drei Wochen zumindest mal 2 oder 3 Punkte jeweils holt, dann wird er ja in der absoluten Crunch-Time der Saison noch ein Faktor sein. Und dann kann es am Ende auch das große Comeback von Stephen Bunting tabellarisch geben. Aber ich glaube, es ist zu unrealistisch, weil er eben an 3 großen Spielern vorbei müsste. Demzufolge, da reicht jetzt auch ein Tagessieg, der jetzt so standalone steht, nicht. Von daher setze ich auch eher mein Geld dann auf andere Spieler. Mein Geld, das ich eigentlich nicht setze. Ich habe Quatsch geredet, weil ich mache keine Sportwetten, ihr wisst es. Also an der Stelle blicken wir dann ganz kurz noch voraus auf diese Woche. Geht ja dann auch übermorgen schon weiter. Woche 10 in Brighton. Humphreys gegen Clayton, die Partie. Price gegen Rock. Danach Littler gegen Bunting und Van Gerven Van Veen. Also tabellarisch natürlich die Duelle Humphreys, Clayton und Van Gerven Van Veen die interessantesten. Und mit dieser Erkenntnis würde ich sagen, verweisen wir dann nochmal auf die Patreon-Folge, die es dann exklusiv gibt mit Jan Schmidt, wo du ja nicht nur über sein European Tour Debüt sprechen wirst, sondern auch über Spieltag Nummer 10 der Premier League. Machen jetzt das Kapitel Premier League für diese Woche auch zu.
So, machen wir's und springen dann jetzt quasi einmal nach München, steigen in den Flieger mit etwas Verspätung, ohne Gepäck und viel Beschwerde sind wir dann jetzt quasi in München angekommen und schauen auf dieses Osterturnier, auf den German Darts Grand Prix. Wir hatten 4 Absagen vor der Auslosung mit Gary Anderson, Gervin Price, Luke Humphreys und Chris Dobie. Littler hatte ja ohnehin schon nicht gemeldet. Als Nachrücker kamen dann ins Feld Andrew Gilding, Karel Settler, Jack Ian White und Cor Decker. Und es ergab sich eine neue Gesetzten-Situation. Mike Dedecker, Luke Woodhouse, Dave Chisnell und Daryl Gurney jetzt gesetzt. Und am Ende des Tages gewinnt aber Nathan Aspinall. Ich habe es im Cold Opener schon gesagt, es ist sein 4. Titel auf der European Tour, zieht gleich mit Phil Taylor. Hattest du Nathan Aspinall, ich sag mal, mit diesem in Teilen verminderten Teilnehmerfeld auf dem Zettel hier für einen weiteren Titel?
Nicht ganz oben, muss ich sagen, weil dafür ist er sich aktuell ein bisschen zu viel am Beschweren, dachte ich. Und er würde da vielleicht jetzt nicht so den idealen Fokus haben. Dann kommt das Gepäck zu spät an, einen Tag später. Und generell sind die Schlangen an den Flughafenkontrollen natürlich auch wieder lang gewesen. Und Nathan Aspinall hatte sich für meine Begriffe in den vergangenen Wochen jetzt nicht so aufgetan. Aber bei ihm muss man ja schon konstatieren, er ist jetzt über mehrere Jahre hinweg einer, der andauernd dann irgendwie auch aus dem Nichts mal was holt und mal einen ganz tiefen Run hat, jetzt hier den tiefstmöglichen mit dem Titel. Also ja, stand jetzt für mich aber nicht ganz weit oben auf dem Zettel. Ich hätte jetzt dann seinen unterlegenen Finalgegner, Danny Nopp, hat dann schon eher ausgemacht als einer, der dann hier auch mal all the way gehen könnte und seinen ersten Titel holt. Das ist aber weiter nicht der Fall. Also Danny Nopp hat verliert das 4. European Tour Finale, während Aspinall zum 4. Mal den Titel holt. Gleich auf mit Phil Taylor ist, wie ich finde, irgendwie eine schöne Anekdote, weil es zeigt natürlich, welchen Status sich Nathan Aspinall sich auf der European Tour jetzt auch erarbeiten konnte. Aber man muss ja auch sagen, Phil Taylor hat ja auch etliche Turniere einfach nicht mitgespielt auf der European Tour. Das war jetzt nicht so das natürliche Habitat. Aber Aspinall jetzt auch nur noch ein weniger als Luke Littler. Der macht es sich aber natürlich auch schwierig, was die Siegerliste anbetrifft, weil er immer sehr, sehr selten mitspielt.
Nathan Aspinall gewinnt im Finale dann gegen Danny Noppert. Wir haben es schon angesprochen. Eine gute Beschreibung des Spiels wäre eigentlich 1-4-4-4. Jetzt fragt man sich, warum? Es war wirklich irgendwie ein kurioser Spielverlauf. Also erstmal holt Danny Noppert das erste Leg, dann steht's aber nach guter Anfangsphase von Nathan Aspinall auf einmal 4-1 für Nathan Aspinall. Dann dreht die Partie, Danny Noppert holt sich 4 weitere Legs, es steht 5-4 für Danny Noppert und dann ist es wieder der Zug von Nathan Aspinall und es gibt weitere 4 Legs für ihn. Also wirklich irgendwie so ein bisschen komisch, so ein blockweisiges Hin- und Her-Schieben. Am Ende sind es dann noch 128 Punkte zum Match für Nathan Aspinall als Highlight in dieser Partie, dem ja dieser Sieg auch schon was bedeutet hat. Das hast du gesehen, aber du hast auch gesehen, dass es, glaube ich, auch Danny Noppert was bedeutet hätte, ne? Also war jetzt 4-mal im Finale auf der European Tour, hat 4-mal verloren, ist trotzdem natürlich ein sehr, sehr fairer Verlierer, muss man sagen. Aber trotzdem, ich glaube, wir alle, insbesondere auch ich, der seit der letzten WM und der Zeit davor Danny Noppert wirklich angefangen hat, sehr zu mögen als Spieler, hätten es ihm auch echt gegönnt.
Ja, weil es halt der erste European Tour Titel gewesen wäre. Man muss jetzt sagen, bei diesem Finale, dass das Interessante daran, also es war jetzt ein Finale zweier absoluter Topspieler und trotzdem war es jetzt keines, was man schon zu oft gesehen hat oder kein Spiel, was man zu oft sieht. Ne? Dadurch, dass eben beide nicht in der Premier League sind, und das wäre jetzt nochmal mein Stichwort, um zu sagen, es war ja auch das Finale der beiden Premier League Gehörnten, der beiden Spieler, die sich am meisten darüber berechtigterweise aufregen konnten, dass sie nicht reingekommen sind in die Premier League, finde ich dann auch nochmal eine schöne Randnotiz am Rande eben dieses Endspiels von München.
Nathan Aspinall schafft es durch diesen Turnierbaum zuerst einmal mit seinem Sieg über Ricardo Pietrzko, siegt damit 6-5, übersteht einen Matchstart auf Bull von Ricardo, gewinnt dann mit 6-2 gegen Martin Schindler, mit 6-4 gegen Andrew Gilding, mit 7-2 gegen Kevin Dutz, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal kurz drüber sprechen, und dann eben im Finale mit 8-5 gegen Danny Noppert. Halbfinale, Stichwort Walk-on.
Ja, wir haben lange schon drauf gewartet, dass das einfach mal durchlaufen würde, das Lose Yourself von Eminem, was ja im Vorfeld von Mr. Brightside immer kommt, was ja immer eingespielt wird von der Regie. Und Philipp Brzezinski hat es auf X auch im Nachgang auf eine Frage eines Users hin klar kommentiert und bestätigt, dass es jetzt auch kein Versehen war. Weil im Finale lief ja dann wieder Mr. Brightside, aber Nathan Aspinall, ich wollte schon Eminem sagen, hat es einfach mal ausprobieren wollen, laut eigener Aussage, das mal durchzulaufen. Ich fand es irgendwie ganz nett und verstehe auch den Impuls, weil Aspinall schon mehrfach in mehreren Interviews gesagt hat, er mag einfach Mr. Brightside gar nicht mehr. Also er hat es so ein bisschen tot gehört. Verstehe ich total. Und trotzdem, für ein Darts-Publikum funktioniert einfach Mr. Brightside deutlich besser als jetzt hier Eminem Lose Yourself. Ich fand, es war ein bisschen fad, ne, wenn dann da alle Dissen machen, ne, hier irgendwie, weiß ich nicht, lauter Allmanns im Publikum gehen da ab zu Eminem Lose Yourself und Nathan Aspinall kommt auf die Bühne. Ich habe es jetzt nicht so sehr gefühlt, ehrlich gesagt.
Ja, also ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass er Mr. Brightside so tot gehört hat und das gar nicht mehr so richtig fühlt, weil ich sag mal, Mr. Brightside ist vielleicht einer der, wenn nicht der beste Darts Walk-On-Song, der aktuell existiert. Also ich meine, du kennst es ja auch vom Samsener Storchencup oder von irgendwelchen Exhibitions. Also wenn dann irgendjemand sich auch mal einen Walk-On aussuchen darf, mit dem er jetzt mal irgendwo auf die Bühne gehen darf und so weiter, oder bei irgendeinem Vereinsheim läuft jetzt irgendwelche Musik im Hintergrund, Darts bezogen. Also ein Song ist ganz sicher immer mit dabei und das ist Mr. Brightside, weil den irgendwie jeder abfeiert, jeder irgendwie fühlt, und der ist, selbst wenn du ihn selber nicht mehr so hören kannst, ist der zu gut, um den, ich sag mal, abzugeben.
Ja, ich finde, es ist eigentlich ein Song, den man gar nicht tot hören kann. Aus meiner Sicht ist es nämlich nicht nur der perfekte Dart-Song, sondern fast der perfekte Kneipensong. Ne? Also das ist so einer der Top-Hits der britischen Kneipenkultur oder so in diesen Situationen, wenn du einfach, keine Ahnung, gehst raus oder so und hörst aus irgendeiner Bar diesen Song. Das geht immer, finde ich. Und dementsprechend, ein bisschen schade, dass Nathan Aspinall es selbst nicht mehr so fühlt. Und deshalb nochmal, kann ich es auch verstehen, dass es jetzt mal auf der European Tour probiert hat. Ich bin gespannt, welchen Erkenntnisgewinn er jetzt hat. Sagt er sich jetzt, das habe ich ja danach ganz gut gemacht gegen Kevin Dutz. Es lief ja dann auch sportlich und ich werde jetzt vielleicht sogar umsteigen. Oder macht er so eine Mixtur der Walk-On-Songs? Das wäre ja vielleicht ein Kompromiss.
Angenommen, er würde jetzt switchen und würde Mr. Brightside freigeben. Was glaubst du, wie lange wird es dauern, bis irgendein anderer Spieler den Walk-On-Song hätte?
Ich glaube, dauert ein bisschen, weil das ist ja dann immer so ein bisschen Majestätsbeleidigung. Und ich glaube, Nathan Aspinall hat mittlerweile einen doch relativ hohen Status bei der PDC, dass man das nicht einfach so machen sollte. Weil ich glaube, dann als derjenige Spieler, der den dann übernehmen würde, es sei denn, ist jetzt ein Spieler vom Samsener Storchencup, der natürlich nur einmal im Jahr im großen Bühnenmatch da am Board steht. Ich glaube, man hätte dann so ein Nebenthema erzeugt. Da musst du dann ein bestimmter Charakter sein. Da musst du aus einem bestimmten Holz geschnitzt sein, um das dann auszuhalten. Weil ich glaube, das wäre dann nicht so cool. Was glaubst du?
Ich glaube nicht, dass das so extrem lange dauern würde. Mhm. Also dafür ist der Song zu gut. Ja, es ist in gewisser Weise so eine kleine Majestätsbeleidigung dann vielleicht. Aber dieser Song steht finde ich jetzt nochmal so über dem einen oder anderen Song, dass du sagen würdest, ja okay, vielleicht nehme ich den dann einfach. Vielleicht wird dann, ja weiß nicht, auch Littler auf einmal damit einfach einlaufen.
Ja, also gegen ein bisschen Würze, da hätte ich gar nichts. Wobei ich dann Nathan Espinel am Ende auch so einschätze, ja, der wird dann wahrscheinlich derjenige sein, der noch sagt, ja hier, nimm es, ne? Also ich bin froh, dass ich's nichts mehr nehmen muss. Vielleicht erlöst man ihn damit auch. Aber ich würde davon ausgehen, dass Espinel vielleicht ab und an jetzt weiterhin Eminem nutzt, wenn er auf der European Tour unterwegs ist. Wenn er die lange beschwerliche Anreise aus UK antritt, dann würde das ein oder andere Mal sicherlich auch noch Eminem hier als Walk-on-Song benutzen.
Sprechen wir noch einmal kurz über Danny Noppert, den Finalisten. Wir haben es schon ein bisschen angerissen. Er wartet weiter auf seinen ersten European Tour Titel, hatte hier in München die Siege über Richie Etthaus, Karel Sedlacek, Johnny Clayton und Krzysztof Ratajski zu verbuchen. Was glaubst du, wenn ich dich hier jetzt schon mal bezüglich deiner Glaskugel frage, wie lange warten wir noch darauf, dass Danny Noppert seinen ersten Titel auf der European Tour gewinnt?
Ich würde optimistisch sagen, dass das in dieser Saison schon passiert. Es gibt reihenweise Absagen, wir sehen es. Ich glaube, es wird auch gegen Ende des Jahres vielleicht eher noch ein bisschen mehr werden. Und deshalb ist dann für mich Danny Noppert einer der logischen Kandidaten, die dann zur Stelle sind und dann so einen Titel auch mal einheimsen werden. Das wäre jetzt meine Prognose. Und er ist ja auch jetzt seit nicht nur Wochen oder Monaten, im Prinzip seit, also man kann sagen, seit so 2 Jahren ist Danny Noppert durchgängig gut in Form, oder? Es gibt da keine längeren Durchstrecken bei ihm und das finde ich sehr beeindruckend.
Ja, also finde ich auch. Also Danny Noppert ist einfach so ein Typ akribischer Arbeiter und das ist jetzt einfach über Monate hinweg nicht abgerissen. Das heißt, früher oder später wird er sich dann belohnen und ich glaube jetzt auch nicht. Natürlich, irgendwann denkst du auch darüber nach, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass Danny Noppert hier jetzt jemand sein wird, bei dem das so im Kopf drinne sein wird und sobald er das nächste Mal im Finale steht, wird dann irgendwie gar nichts mehr gehen, leistungstechnisch. Deswegen, ja, also ich könnte es mir auch gut vorstellen, diese Saison.
Was sagst du zu seinem Landsmann Kevin Dudes? Da reden wir jetzt über einen der beiden Halbfinalisten. Das wäre sicherlich auch nochmal so ein ambitionierter Outside-Shot für einen Titel, oder? Also der pirscht sich auch ran. Mich hätte das nicht gewundert, wenn er an diesem Wochenende sich sogar gekrönt hätte. Der war ja so unglaublich gut, hat durchgängig über 100 gespielt, also so im Schnitt mäßig. Ich glaube, er war der einzige Spieler unter den Viertelfinalisten, der ein Turnier-Average hatte von über 100 Punkten, gewinnt gegen Anton Östlund, der mit dem Anton aus Tirol Walk-on auf die Bühne ist, danach dreimal im Decider gewonnen gegen James Wade, Dirk van Dijvenbode, Nils Sonnefeld, also da gewinnt er auch gegen formstarke Spieler, die es auch gut gemacht haben gegen ihn, gegen Dirk van Dijvenbode spielt er 10-mal die 180, 11 wäre ein alleiniger Rekord gewesen, spielte fast 108 Punkte, also Kevin Dudes für mich auch einer, der sich durchaus in den Reigen der niederländischen European-Tour-Sieger wird einreihen können in naher Zukunft.
Ja, also Outside-Shot, finde ich, trifft es ganz gut. Kevin Dudes ist noch nicht an der Position angelangt, wo ich ihn jetzt unter meinen, weiß ich nicht, Top 4, Top 5 Namen nennen würde, die ich für so ein Wochenende auf dem Titel habe, auf dem Zettel habe für einen Titel. Aber so was dann dahinter kommt, da würde ich ihn dann schon sehen und das ist dann definitiv jemand, den man nennen kann. Ich weiß nicht, ob er, ja ich sag mal, schon bereit ist für diesen letzten Schritt, den du dann auch quasi noch gehen musst, aber das Niveau aktuell ist definitiv da.
Der andere Halbfinalist stammt aus Polen, Krzysztof Ratajski, gewinnt gegen Thomas Lovely, Ryan Searle, Ross Smith und Michael Smith. Im Decider gegen Ryan Searle, das haben wir uns hier notiert, spielt dann 12 Data, das dürfen wir nicht gering schätzen. Natürlich im Decider den zu spielen ist besonders stark, checkt dort 121 Punkte auf Bull. Und ansonsten hat er so das gemacht, was ein Krzysztof Ratajski in Form macht. Einfach kompromisslos, konstant seine Spieler auf einem recht hohen Niveau zu Ende spielen. Und dann kann das auch mal für ein Halbfinale reichen, in der Regel aber dann auch nicht für mehr.
Ja, Krzysztof Ratajski hat mir auch gut gefallen, ist auch so für mich ähnlich wie Danny Noppert, der Typ akribischer Arbeiter, ein bisschen darunter von dem Arbeitsgewicht, sag ich jetzt mal so, aber trotzdem ja auch jemand, bei dem wunderst du dich auch wirklich überhaupt gar nicht, wenn er dann hier in einem Viertelfinale, in einem Halbfinale steht und an einem regulären Sonntagabend oder eben in München an einem Montagabend mit dabei ist.
Dann würde ich sagen, an der Stelle, lass uns über die Deutschen sprechen. Da gibt es einiges zu bereden, ohne dass es jetzt einen Teilnehmer an der finalen Session gab. Die letzten beiden Deutschen mit Nico Springer und Martin Schindler sind ja beide am Montagnachmittag rausgegangen. Lass uns anfangen mit Nico Springer. Der hatte einen harten Auftakt gegen Jan Schmidt, das European Tour Debüt von Jan Schmidt. Letztes Spiel in der Samstagabend-Session. Da hat sich Nico Springer sehr, sehr schwer getan und nach eigener Aussage im Interview bei den Kollegen von Overtime Takes tut er sich insgesamt in dieser Favoritenrolle sehr schwer. Das haben wir alle gesehen bei der WM gegen Joe Comito. Jetzt hat das irgendwie gezogen und das wurde denn der Startschuss eines wirklich sehr, sehr guten Wochenendes. Bedingt eben durch das 6-1 gegen Michael van Gerven ist es dann auch genau das. Achtelfinale ist jetzt auch nichts Besonderes mehr, aber er gewinnt halt in der zweiten Runde gegen Michael van Gerven mit 6-1 und dadurch ist es für mich ein sehr gutes Wochenende. Wie siehst du's?
Ja, ich streich das Wörtchen sehr, aber das ist jetzt auch ein bisschen Wortklauberei dran. Also gegen Jan Schmidt kommt er am Ende durch. Das ist das Einzige, was aus der Sicht von Nico zählt. Aus der Sicht von Jan war es ein sehr ordentliches Debüt auf der European Tour. Das haben wir auch schon wesentlich schlechter gesehen. Gerade auch average technisch muss man sagen. Also spielt hier selber seine 80 Punkte, kommt in den Decider, hat sogar den Anwurf im Decider. Da sind dann so ein paar Triple, die fehlen, war von ihm aus okay, für Nico zählt einfach in dieser Partie das Durchkommen. Dann gegen Michael van Gerven ist es eine wirklich gute Partie, also lässt MVG da eigentlich gefühlt gar keine Chance mehr, auch irgendwie auf Doppel zu werfen für eine lange Zeit in dieser Partie, macht's super abgezockt und kommt deswegen auch so klar durch. Und dann das Achtelfinale gegen Michael Smith, da lässt er halt so ein bisschen nach und wenn man dann, ich sag mal jetzt einfach drauf geschaut hat auf diesen Finaltag der European Tour, man hat gesehen, okay, Springer gegen Michael Smith im Achtelfinale, um den Einzug eben hier in die finale Session der European Tour, dann hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber insgesamt, gerade auch jetzt hinsichtlich der Betrachtungsweise, wo Nico die letzten Wochen herkommt, durch welches Tal er vielleicht auch gehen musste, war das schon gut.
Auf jeden Fall, darauf können wir uns sicherlich einigen, war es der klar beste Deutsche an diesem Osterwochenende in München. Martin Schindler stand auch im Achtelfinale, hatte dafür aber ja auch nur Brandon Dolan zu bezwingen. In der Zweitrundenpartie als gesetzter Spieler ist er da irgendwie durchgekommen. Das war jetzt kein schönes Match, aber er hat es gezogen gegen einen Brandon Dolan, der aktuell auch Schwierigkeiten hat. 6 von 21 auf Doppel bei Martin, nur 180 geworfen, auch nur ein Break zum 2-1 und das hat dann schlussendlich den Ausschlag gegeben, auch weil Brandon Dolan ein paar Chancen, die Martin Schindler gegeben hat, nicht hat nutzen können. Ja, das war ein klassischer Arbeitssieg und dann reicht so eine 83 im Average natürlich in keiner Welt in Runde 3 im Achtelfinale am Montagnachmittag gegen Nathan Espinel. Espinel trifft auch nur 6 von 29 auf Doppel, ist trotzdem klar dominant und das sollte Martin Schindler zu denken geben. Schindler führt ja sogar 2-0, also es geht perfekt los aus seiner Sicht, aber danach geht ja wirklich gar nichts mehr. Ich habe mir jetzt mal rausgeschrieben, um das zu verdeutlichen, also wo denn Schindler bei den letzten 4 Lecks der Partie stand, als Espinel die Lecks gewonnen hat und zwar bei 132, 120, 148 und 249 Punkten. Also das ist einfach mehr als ein Klassenunterschied. Und ja, Martin Schindler hat es auch im Interview selbst gesagt, nach dem Sieg gegen Dolan, er ist aktuell einfach in einer blöden Karrierephase und unterstreicht damit all das, was wir auch so in den letzten Wochen und Monaten durchanalysieren. Ne?
Ja, es geht halt nicht immer nur aufwärts, ne? Meistens gerade im Dartsport ist das alles so ein bisschen wellenweise. Du hast den Auftrieb, dann stagniert's ein bisschen, du tust dich wieder ein bisschen schwieriger, um dann aus dieser Phase wieder stärker hervorzugehen. Und vielleicht ist Martin gerade in so einer Phase wichtig, ist halt jetzt, dass er den Kopf nicht hängen lässt und dass es jetzt quasi nicht weiter bergab geht und jetzt alles nur schwarz gemalt wird für sich selber jetzt im Spiel und im Training. Von daher muss er da einfach weitermachen. machen und dann, wenn er eben selber auch weiß, dass er in so einer schwierigen Phase ist und dass es gerade nicht läuft, dann muss er definitiv für sich die positiven Sachen mitnehmen. Das sind dann nicht hier die 83 Punkte gegen Nathan Aspinall, wo es auch einfach im Scoring zu wenig war, du hast es ausgeführt, sondern dann muss er sich halt mitnehmen, dass er halt diesen einen wichtigen Sieg fürs Portemonnaie und auch für die Rangliste gegen Brandon Dolan geholt hat und da muss er sich dann selbst dran hochziehen, aus seiner Sicht.
Es sind die Zweitrundenpartien, die aktuell über Wohl und Wehe entscheiden, weil dadurch hast du dann als Martin Schindler noch die 5000 Pfund in der Rangliste und aktuell geht's einfach nach dem miesen Start ins Jahr erstmal darum, sich stabil ins Feld zu spielen für Dortmund. Das ist jetzt auch kein absoluter Selbstläufer und dafür ist dann der Sieg gegen Dolan entscheidend. Ich würde sagen, eine ähnlich schwierige Karrierephase hat einmal mehr, das ist auch nicht das erste Mal, hat Ricardo Pietrzko. Der gewinnt auch ein Spiel in totaler Arbeitskampf- und Krampfmanier gegen Ian White, unter 80 gespielt. Ian White spielt 84, der wird sich noch mehr ärgern als Ricardo, weil Ricardo eben dieses Spiel gewinnen kann. Es war für mich die Mutter aller Arbeitssiege. Unfassbar schlechtes Spiel auch, um mal im Klartext das Ganze zu formulieren. Aber er dreht ein 1-3 und ein 4-5 und das zeigt zumindest eines. Die Kampfqualität ist bei einem Ricardo Pietrzko doch sehr, sehr ausgeprägt.
Ja, manchmal musst du auch solche Spiele gewinnen. Solche Spiele, wo jeder mal den ein oder anderen Wirkungstreffer landet und wo du eben auch selber zwei, dreimal ins Leere schlägst oder um im Dart-Terminus zu bleiben, dann auch mal bei 49 Punkten in die Triple 17 wirfst. Aber am Ende des Tages zählt wieder eines und das ist, dass Ricardo diese Partie gewonnen hat. Ne? Ja, war nicht schön, war nicht gut, aber ist halt ein Sieg und am Ende steht Ricardo in Runde 2 und nicht Ian White. Gegen Nathan Aspinall war das Ganze dann ja auch schon besser von Ricardo. Ja, ich sag mal, er spielt jetzt auch nicht das allerhöchste Niveau. Nathan Aspinall war schon der bessere Spieler in dieser Partie, aber Ricardo kommt schon wieder mehr in dieser Partie an sein Normalniveau dran. Hatte diesen einen Matchstart auf Bull, den er nicht nutzen kann. Der war dann auch ein bisschen weiter weg. Hatte auch so ein paar Probleme mit seinem Wurf. Die Doppelstärke hat ihn im Rennen in dieser Partie gehalten. Deswegen ging es am Ende auch in den Decider. Und Nathan Aspinall hat dann auch nochmal angesprochen hinterher, dass Ricardo sich jederzeit bei ihm melden könne, das wüsste er, wenn er da irgendwelche Probleme habe und Co. Ist ja schon eine nette Geste, aber wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, dass ich sag mal, die beiden ja auch schon so eine kleine Vorgeschichte eigentlich haben. Also wenn wir uns da damals an den Grand Slam erinnern und dann an die WM, nachdem Nathan Aspinall Ricardo ja auch in einem Interview ein bisschen weird quasi genannt hatte und so weiter und so fort. Ja, keine Ahnung.
Ja, ich hatte da auch so ein leichtes Unbehagen. Ich dachte in erster Linie daran, ist jetzt vielleicht so ein easy win auch fürs Publikum. Ne? Nachdem er den Deutschen schlägt, da noch ein paar nette, wohlmeinende Worte zu finden. Ja, kann man machen. Aber ich sehe jetzt auch nicht irgendwie diese Bromance. Da kommen Ricardo Pietrzko, Nathan Aspinall. Ich glaube, die beiden haben kein Problem miteinander. Aber es gehört ja auch schon ein bisschen was dazu, als Nathan Aspinall dann Ricardo Pietrzko öffentlich auch mehrfach, das hat er übrigens dann auch nach dem klaren Sieg bei dem WM-Achtelfinalspiel vorletztes Jahr gesagt, mehrfach als weird zu bezeichnen öffentlich, ne? Ja, sehe ich auch so. Ich habe es auch irgendwie ein bisschen als komisch empfunden, diese Aussage, und fand sie vor allen Dingen eines sehr unerwartet in dem Moment.
Wer sich vielleicht auch mal irgendwo melden sollte, wäre Raymond van Barneveld bei Marcel Hausotter, weil da kann er sich vielleicht auch noch ein paar Tipps abholen. Barney verliert gegen Marcel Hausotter in der ersten Runde mit 4-6. Für Hausi ist es ein herausragender Erfolg, muss man sagen. Hat Barneys kurzes Zwischenhoch sofort wieder gestoppt. Und ja, ich sag mal, checkt am Ende diese 76 Punkte zum Sieg. Erster Matchstart passt. Was sagen wir dann zum Verhalten von Raymond van Barneveld? Also ich fand es schon in gewisser Weise ein bisschen respektlos, wie lange er sich Zeit genommen hatte, dass er da nochmal sein Case einräumt, dass er da nochmal was trinkt, dass er sich nicht mal umdreht in diesem Zeitpunkt, bis es dann irgendwann den kurzen Handshake gibt. Also wir sehen das ja häufiger bei Barney, aber an dieser Stelle fand ich das schon wirklich sehr lang gezogen und es ist jetzt nicht so deep, einmal kurz nach der Partie dem Gegner die Hand zu geben.
Ich habe jetzt die Stoppuhr nicht mitlaufen lassen. Ich hatte jetzt gar nicht so das Gefühl, dass es länger war als sonst. Ich finde es halt generell, ja, ist es schon eine Unart, Jein. Es gibt sicherlich Argumente dafür, dass das generell halt irgendwie nicht so die feine englische Art ist von Raymond van Barneveld, da immer diesen Move zu machen. Gleichzeitig, wenn das dafür sorgt, dass da jetzt irgendwie nicht noch zusätzliche Negativität reinkommt, er selbst wird sich über die Jahre natürlich am besten kennengelernt haben und er weiß auch, also er ist ein unfassbar schlechter Verlierer. Jeder verliert nicht gerne, aber Raymond van Barneveld verliert noch ein bisschen weniger gerne, um es so vorsichtig wie möglich auszudrücken. Und dann kann das natürlich auch ein Move sein. Ich will jetzt hier nicht dafür sorgen, dass ich meinem Gegner irgendwie noch ein böses Wort mit auf den Weg gebe. Und das muss man ihm ja lassen. Es kommt dann eigentlich immer dieses Well Played. Und das kam auch hier. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut. Also er hat Marcel Hausotter im Moment des Handshakes, der jetzt auch nicht ausufernd ist, hat er aber nochmal auf den Weg gegeben hier, dass es gut gemacht hat. Und das, finde ich, sorgt dann in meiner Bewertung dafür, dass ich da jetzt nicht irgendwie ein Fass aufmachen möchte. Sehen wir es positiv, Raymond van Barneveld weiß vielleicht, dass es immer gut für alle Beteiligten wäre, wenn er sich diese 5 Sekunden nimmt, mit dem Rücken zum Gegner, um sich ganz kurz zu sammeln und dann die restliche Wut wirklich komplett hinter der Bühne zu lassen. Das wäre jetzt so meine küchenpsychologische Analyse der Situation.
Ja, muss ich zugeben, habe ich noch nicht so gesehen. Ist auch was dran, also kann ich definitiv was abgewinnen. Trotzdem, ja, ist er eigentlich lange genug dabei, um vielleicht sich trotzdem, auch wenn er sich nicht, ich meine, es waren jetzt ja keine 5 Sekunden, sondern es war ja eher Richtung, keine Ahnung, 15 Sekunden, wenn er sich.
War das so?
Wenn er,
also ich weiß es gar
nicht.
War schon
sehr, sehr lang. Ich habe es mir heute Morgen nochmal angeschaut.
Deswegen die Stoppuhren raus.
Also nagelt mich jetzt auch nicht auf die 15 Sekunden fest, ne? Aber ja, ich sag mal, ich fand's schon lang und so ein bisschen respektlos, aber ich verstehe auch deinen Punkt, den du hier gerade ausgeführt hast, ist nicht verkehrt, ja.
Auf jeden Fall ein riesiger Erfolg, wie du auch schon gesagt hast, von Hausi, von Marcel Hausotter aus Berlin, der Barney über Scoring auch gekillt hat, muss man sagen. Also ich habe mir notiert, nur 2 Aufnahmen von Raymond van Barneveld waren über 140 Punkte. Also es waren 140 dabei und 180. Bei Hausotter auch nur 180. Dafür bei den 140-Plus-Aufnahmen standen 7. Und das für mich dann der Unterschied, der dann dafür gesorgt hat, dass Marcel Hausotter vielleicht das eine oder andere Mal Barney hat unter Druck setzen können. Und unter Druck hat Marcel Hausotter auch am Folgetag Johnny Clayton gesetzt. Und das ist für mich ein Wahnsinn, ne? Also, dass dieses Spiel in den Decider geht, Hausotter gegen Clayton, das hättest du mal jemandem sagen müssen vor irgendwie 4 Wochen, als Clayton in der absoluten Mega-Prime da stand, die Premier League dominiert hat, jedes Spiel gewann und jetzt muss der in den Decider gegen Marcel Hausotter, der bekommt seinen Anwurf durchgängig gehalten, nur dann eben im Decider nicht mehr. Also ich glaube, David Schlichting hat es geschrieben bei X, das war European Tour Heritage und ja, so habe ich es auch gefühlt. Das war so die guten alten Tage der European Tour, wo es auch mal zu solchen Konstellationen kam und wo sogar dann der absolute Mega-Außenseiter geschnuppert hat am Sieg.
Ja, und das sind doch auch die Sachen, die die European Tour so viel interessanter und besser machen, als jetzt die gleiche Partie zum 17. Mal zu sehen. Das sind die Stories, die wir haben wollen und ich bin wirklich froh drum, dass wir in diesem Jahr schon so unfassbar viel mehr Siege gesehen haben von den Host Nation Qualifikanten als im letzten Jahr.
Kevin Troppmann, Finn Behrens, Jan Schmidt sind die anderen 3 weiteren deutschen Qualifikanten gewesen über den Host Nation Qualifier. Ich würde sagen, Kevin Troppmann, das können wir kurz machen, gegen Richie Edhouse 3-6 verloren, spielt Mitte 90. Das war ein mehr als ordentlicher Auftritt von ihm und war auch deutlich besser als das, was er so bis dato gezeigt hat. Da läuft es ja eigentlich noch nicht so gut, ne, auch bei der Next Gen und so. Deswegen Kevin Troppmann kann da eher positiv drauf blicken. Hätte das Spiel auch noch enger gestalten können, wenn er in der Schlussphase das ein oder andere Doppel trifft gegen Edhouse. Finn Behrens, was fangen wir damit an, gegen Ryan Joyce klar unterlegen mit 1-6, holt immerhin dieses erste Leck, was er 2025 beim Osterturnier in München nicht geschafft hat, gegen Kim Halbrechts. Bei den 180er Aufnahmen steht da eine 3 bei Behrens, eine 0 bei Joyce, aber die Doppel waren halt komplett mies und das kickt dich natürlich gegen Ryan Joyce richtig rein. Joyce, der checkt die 164 im ersten Leck, schafft damit ein Highlight und trotzdem, es waren reihenweise Chancen dafür, für den Behrens die Partie auch echt deutlich enger zu gestalten. Er bekommt Micha aber in Riesa ja erneut eine Chance.
Ja, und ich bin gespannt, was wir dann in Riesa sehen werden, was dann die Auslosung macht und wie er dann sein Niveau ans Board bekommt. Also, ich sag mal so, bei seinem Debüt damals gegen Kim Heibrechts ging es erstmal nur darum, Erfahrung zu sammeln. Jetzt hier, ja, lief es im Scoring schon gar nicht so verkehrt. Die hat er auf die Doppel dann einiges liegen lassen, wie du gesagt hast, um die Partie enger zu gestalten. Und vielleicht sind aller guten Dinge dann drei, um dann im dritten Anlauf nochmal einen wirklichen Wirkungstreffer zu setzen.
Last but not least, Jan Schmidt, eben vielleicht ein bisschen hinten rübergefallen, sollten wir jetzt auch nicht geringschätzen, die Leistung gegen Nico Springer. Das war ein 80er Average, das ist so das Minimum, was wir von ihm eigentlich auch immer sehen. Ne? Er hat dadurch die Partie aber richtig eng gestalten können, weil er gewisses Timing hatte. Er führt sogar 4-3, nachdem er zwischenzeitlich 1-3 hinten lag. Und ich muss sagen, ich war gar nicht so mega überrascht, bedingt dadurch, dass Nico Springer eben aktuell in der Favoritenrolle Probleme hat. Jan Schmidt ist einfach jemand, das ist ein Spieler, der kann aus vergleichsweise niedrigen Averages immer recht viel rausholen. Ich vergleiche ihn da sogar auf dem Level mit Ricardo Pietrzycko ein bisschen. Wie siehst du es bei Jan Schmidt jetzt nach seinem European Tour Debüt, bevor du natürlich mit ihm sprechen wirst im Laufe der Woche?
Ja, also ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich finde, er hat es für sein European Tour Debüt wirklich nicht verkehrt gemacht. Das Niveau ging fit. Er ist jetzt hier auch wirklich in keinster Form irgendwie abgefertigt worden. Also wir haben das wirklich bei vielen European Tour Debüts gesehen, dass dann sehr wenige bis gar keine Lecks dabei rumkommen. Und ich finde, Jan Schmidt hat das hier mehr als ordentlich gemacht. Also da kann er definitiv stolz auf sich sein, hier einen 5-6 gegen Nico Springer zu holen. Ja, im Decider ist es dann vielleicht ein bisschen wenig von ihm, aber ansonsten ist das was, also das sollte er auf jeden Fall sehr positiv mitnehmen.
Und last but not least, wo wir so viel über Walk-Ons gesprochen haben, der Walk-On von Jan Schmidt hat mir gefallen, Life is a Highway aus Cars, aus dem Zeichentrickfilm, der im Jahr 2006 in den Kinos war. Zum Vergleich, Jan Schmidt ist Baujahr 2004. Und mit dieser Erkenntnis lass uns dann noch so ein paar Spieler besprechen, die abseits der Deutschen, abseits von Finalisten und Halbfinalisten doch die positiven Schlagzeilen geschrieben haben.
Ja, und ich fange da mal an mit Dirk van Dijvenbode und seiner Tanzeinlage nach einem verpassten Doppel gegen Mike De Decker. Also konnte man sich überlegen, was das dann genau war. Also sah wirklich sehr wild aus, als er dann sein Bein da so hochriss, mit seinen Händen das Bein dann gefühlt irgendwie noch höher hielt. Also ich habe dann wirklich die diversesten Photoshop-Montagen gesehen, davon irgendwie als Silhouette für ein neues Bundesliga-Logo oder eben auch, was die PDC dann postete, in so einem rosa Tütü, wie so eine Ballerina, ist mittlerweile auch das Profilbild von Dirk van Dijvenbode geworden, also wirklich ein absoluter Fiebertraum, sieht aber sehr, sehr ulkig aus, um jetzt hier nochmal ein altdeutsches Wort mit reinzuwerfen. Ansonsten positiv würde ich mal Andrew Gilding in den Raum werfen, steht im Viertelfinale nach Siegen über Wessel Nyman, Daryl Gurney und Willie O'Connor, auch das alles drei Spieler, wo ich jetzt sagen würde, in jeder Partie war Gilding definitiv nicht der Favorit vom Lineup her, macht hier wirklich was Ordentliches raus. Nils Sonnefeld, wieder mal im Viertelfinale, beeindruckt mich extrem. Seine Bilanz auf der European Tour in 2026 sieht wie folgt aus. Einmal zweite Runde, einmal Viertelfinale, zweimal Halbfinale. Das unterschätzt man fast ein bisschen, wie gut diese European Tour Saison von Nils Sonnefeld aktuell ist. Ist im Race für Dortmund Platz 5, also wirklich richtig, richtig stark vom Niederländer. Michael Smith hatten wir noch im Viertelfinale und ansonsten als letzte Persona werfe ich hier noch Kim Heibrechts mit in den Raum. Spielt 93 Punkte beim klaren Sieg gegen Peter Wright, dann 100 Punkte gegen Woodhouse, verliert selbst mit 101 gegen Johnny Clayton danach. Also das Leistungsniveau von Kim Heibrechts war an diesem Wochenende definitiv schon da.
Ja, und kommt mehr oder weniger aus dem Nichts und er kann ja jetzt auch weiterhin weiteres Geld sammeln für die Major-Qualifikation, denn er ist bei European Tour 5 und 6 auch am Start. Nils Sonnefeld, gut, dass du ihn nochmal hervorhebst, ist immer so ein bisschen oder läuft Gefahr, so ein bisschen unterm Radar betrachtet zu werden, weil jetzt eben der Finaleinzug noch nicht da war, aber aus meiner Sicht, genau wie bei einem Kevin Dutz, das nur eine Frage der Zeit ist, ist das auch bei Nils Sonnefeld. Und dann bei Andrew Gilding dürfen wir ja auch den Moonwalk nicht vergessen, also wer nicht weiß, wovon ich rede, vor dem High-Finish zum 3-3 im Spiel gegen Nathan Espinel, was er verliert im Viertelfinale. Sensationelle Szene und sensationell auch kommentiert von Dan Dawson. dass er einen Wessel Naiman schlägt, ist für mich wirklich eine dicke Überraschung. Aber Andrew Gilding ist auch so jemand, der einfach nicht wegzudenken ist jetzt gerade. Stichwort Kuriositäten. Du hast das Ballerina-Ding da von Divenbode angesprochen. Kurios ja auch, dass die Frau von Andrew Gilding auch fast auf den Mund geküsst wurde von Nathan Espinel bei dessen
Walk-On. Nicht nur fast.
Das sah für mich schon ziemlich
gut getroffen aus. Also,
ja, müsste man nochmal den VAR konsultieren, den VAR im Darts. Ne? War das jetzt Mund, war es nur Mundrand, egal. Kim Halbrechts, Andrew Gilding, Nils Sonnefeld, Dirk van Dijvenbode und der Bullyboy, der da irgendwie so mit rumschwirrt, ist, finde ich, das unterstreicht, dass das Turnier ein gutes gewesen sein muss für European Tour Verhältnisse, weil es irgendwie jetzt nicht nur die erste Garde ist, die irgendwie hier so für die Geschichten gesorgt hat. Um es ganz klar zu machen, eigentlich hat aus der ganz ersten gerade gar keiner für eine große Geschichte gesorgt, weil ja Rian van Veen auch sofort raus ist und so, ne, weil viele gar nicht dabei waren. Dementsprechend echt ein nettes Turnier. Und wir kommen dann jetzt, würde ich sagen, aber trotzdem zu den Negativerscheinungen, zu den schlechteren Leistungen des Wochenendes.
So machen wir's. Wir drehen den Gilding-Spieß einmal um. Wessel Naiman verliert in der ersten Runde gegen Andrew Gilding. Das sicherlich immer so ein Ausrutscher, aber trotzdem in der Kategorie negativ zu verordnen. Joe Cullen verliert gegen Patrick Kovac mit einem 82er Average. Barneys Niederlage in der ersten Runde gegen Marcel Hausotter haben wir schon angesprochen. James Harrell verliert gegen Michael Smith mit einem 76er Schnitt. Also das auch wirklich fernab vom Niveau, was wir von James Harrell bei der WM, aber auch im letzten Jahr gesehen haben. Cameron Menzies wieder mal nicht mit der positivsten Körpersprache nach seinem Aus gegen Karel Sedlacek. Also das war jetzt fernab von irgendeinem Ausraster oder irgendwas, aber man merkt einfach, dass ihm sowas immer wieder relativ nahe geht.
Und dann habe ich jetzt noch ganz persönlich etwas zu sagen, was mir nicht nur bei diesem Turnier sauer aufstößt, aber was mich jetzt seit Monaten nervt. Und zwar sind das Teile der Medienberichterstattung. Wir bringen es auch immer mal wieder, ne, dass wir hier so die ein oder andere Kritik loswerden. Und ich würde es jetzt mal unter die Worte unsauber, unkritisch, unfair betrachten und führe das auch ein bisschen aus. Also unsauber war für mich, ist jetzt nur ein Beispiel, ne, aber die MVG-Aussage nochmal zu bringen, dass Nico Springer wahrscheinlich der beste deutsche Dartspieler aller Zeiten ist. Das macht dann ein britischer Account, der vermerkt auch, dass das jetzt keine aktuelle Aussage war, denn wir wissen alle, nach Niederlagen müssen Dartspieler eigentlich gar nichts mehr machen, außer irgendwie einen bekloppten Post bei Instagram absetzen, um es mal vorsichtig zu formulieren, Spaß beiseite, aber sie müssen auf jeden Fall keine Interviews mehr geben. Und das war für mich so schon glasklar, dass das dann wieder irgendwie in die Medienberichterstattung Einzug erhält. Und es war dann tatsächlich so, dass dann ein Portal das Ganze aufgegriffen hat und sich dann später korrigieren musste. Es war nämlich ja keine aktuelle Aussage, sondern Michael van Gerven hat das gesagt nach dem Grand Slam, nach der Niederlage beim Grand Slam im November. Unkritisch aus meiner Sicht das Thema Espinel, Clayton und Co., also die sich über die Warteschlangen an Flughäfen auslassen, das wird aus meiner Sicht zu unkritisch begleitet durch die englischsprachigen Medien. Hintergrund ist ja da, durch den Brexit können die genannten Spieler die automatischen Passkontrollen nicht nutzen. Bei Espinel kam jetzt auch noch das verlorene Gepäck hinzu, aber da fand ich es auch interessant. Bei den Kollegen von Overtime Takes, Nick Geier und Co., die das machen, die, finde ich, da jetzt einen guten Job gemacht haben, wo dann nämlich mal das Zitat rauskam von Nathan Espinel. Also die haben ihn offenbar dazu gebracht, dass er auch mal das Ganze einordnet. Denn Nathan Espinel hat gesagt, ja, wenn ich gewinne, wenn ich gut spiele, dann macht mir auch 3 Stunden warten nichts. Also das zeigt für mich die ganze Absurdität der Debatte und ist für mich dann einfach in vielen Fällen zu unkritisch. Ne? Und was mich auch echt nervt seit geraumer Zeit, es ist teilweise wirklich sehr unfair, wie innerhalb der Medienlandschaft im Darts, die ja groß ist, die auch sehr divers ist, die auch groß gewachsen ist in den vergangenen Jahren, wie dort aber agiert wird. Es gibt etliche große Accounts, die Bilder einfach benutzen mit Verweis, dann schreiben die sowas in ihre Bio, no copyright intended, und sich einfach jedes Bild aus dem Internet zusammensuchen und einfach als die eigenen verkaufen. Finde ich total schwierig. Und noch schwieriger wird es dann, wenn ich mir bei Instagram irgendwelche Darts-Accounts anschaue, die innerhalb kürzester Zeit Tausende an Followern generieren. Ja, weil sie einfach Folgendes machen. Die klauen einfach die ganzen Grafiken der PDC oder PDC Europe und machen extra Post damit. Geht mir gehörig, da platzt mir ein bisschen der Kopf. Man merkt es vielleicht auch. Aber das ist so eine Sache. Hat jetzt vielleicht keiner mit gerechnet, dass wir so ein Thema jetzt hier auch noch ein bisschen größer machen, aber es nervt mich seit geraumer Zeit wirklich.
Ja, eigentlich hättest du jetzt hier ins Mikro schreien müssen, I'm not bothered. Also, so. Ja.
Also mein Gesicht sah jedenfalls so aus wie das von Luke Littler nach dem Sieg über Rob Cross.
Und du hast eigentlich, also ich bin inhaltlich ja komplett bei dir. Ich will das wirklich nicht jetzt hier schmälern, aber du hast eine ganz tolle Sache hast du gerade verpasst zu machen. Hättest du hier nämlich schön den machen können hier. Haben Sie das gehört?
Das war mein Geduldsfaden und der ist gerade gerissen. Genau.
So.
Also, ja, nervt mich einfach und ist sicherlich ein Randthema, aber musste jetzt an der Stelle mal raus. Davon abgesehen muss man ja auch sagen, war es medial dann auch in Teilen sogar ein besonderes Turnier, ne? Weil man merkt dann auch immer, wenn Sport 1 vor Ort ist, dass dann nochmal andere Geschichten gemacht werden und so. Wie gesagt, die vielen Interviews von Overtime Takes. Ich finde auch generell, dass wir in der deutschen Berichterstattung besser aufgestellt sind als in der englischsprachigen. Also aus meiner Sicht ist Darts medial in Deutschland echt, wird kritischer begleitet als im Mutterland. Vielleicht liegt es auch daran, meine Theorie ist ja ein bisschen, es kriegt halt auch irgendwie keiner mit, die ganze Kritik und so, ne? Und gefühlt sind alle ein bisschen zahmer, die dann in der Muttersprache darüber reden, darüber schreiben, etc. Ist so mein Eindruck.
Machen wir da mal den Haken hinter an dieser Stelle und schauen jetzt noch einmal ganz kurz auf den goldenen Holzlöffel und auf die Order of Merit-Verschiebung durch den German Darts Grand Prix hier in München. Der goldene Holzlöffel, der geht an Michael van Gerwen, denn im Finale verliert Danny Noppert gegen Nathan Aspinall, davor Christoph Ratajski gegen Danny Noppert, Michael Smith gegen Christoph Ratajski, Nico Springer gegen Michael Smith und Michael van Gerwen gegen Nico Springer, also Michael van Gerwen zumindest mit einem Sieg von diesem Wochenende, mit dem Sieg des goldenen Holzlöffels.
In der Order of Merit ist naturgemäß nach einem European Tour auch nicht so viel passiert. Aspinall springt von 15 auf 14 vorbei an Ross Smith. Stephen Bunting und Gervin Price wieder vorbei, zurück an Josh Rock auf 7, respektive Platz Nummer 8. Rock ist jetzt die 9 im Matchplay Race. Kevin Dudes klar drin, Gewinner des Wochenendes. Sedlacek hält sich da aktuell auf dem letzten Quali-Platz. War natürlich auch ganz förderlich für ihn, dass er da wieder ein Call-Up bekommen hat, dass er Nachrücker war. Kim Halbrecht, 750 Pfund nur noch hinter dem Cut. Das finde ich auch Wahnsinn. Und wie gesagt, bei den nächsten beiden European Tour Events qualifiziert. Lukas Wenig hat mittlerweile klar an Boden verloren. Gute Nachricht aus deutscher Sicht hinsichtlich Grand Prix Race. Dort jetzt mit Nico Springer ein Spieler im Feld drin. Gilding und Michael Smith jetzt auch drin. Sedlacek auch hier auf dem letzten Quali-Platz und in der Quali für European Tour 7 und 8. Da ist jetzt der Cut auch passiert für Rieser und für Kiel. Schindler bleibt gesetzt, Springer natürlich dabei und Ricardo Pietrzko durch den Sieg über Ian White. Das war auch wichtig, denn er braucht jetzt neben der obligatorischen Absage von Luke Littler für die beiden Turniere, braucht er nur eine weitere Absage, um den Qualifier nicht spielen zu müssen. Und das wäre natürlich auch sehr, sehr gut für Ricardo Pietrzko.
Dann schauen wir doch mal, was da in den nächsten Wochen noch passieren wird. Und damit können wir jetzt auch wirklich dann den Haken hinter München machen. Wir haben angefangen in Manchester, sind da nach München gegangen und drehen jetzt den Globus nochmal ein ganzes gutes Stück weiter und schauen jetzt nach Japan zur Asian Tour. Dort hatten wir die Turniere 5 bis 8, die stattgefunden haben.
Und der Dominator war Lok Yin Lee, der hat auch nur ein Turnier gewonnen. Wir hatten bei 4 Turnieren 4 verschiedene Sieger, aber Lok Yin Lee, der Mann aus Hongkong, hat nicht nur ein Turnier gewonnen, sondern stand noch zweimal im Finale. Die weiteren Sieger Tomoya Goto und Man Lok Leung, also insgesamt beide Spieler aus Hongkong, beide Spitzenspieler Lee und Leung da mit einem Tagessieg. Das letzte Turnier des Wochenendes, Turnier Nummer 8 der Asian Tour, gewinnt Gansurik Kakvasyrin aus der Mongolei gegen Ryuta Arihara und damit haben wir den zweiten mongolischen Champion auf der Asian Tour. Rangliste nach 8 von 28 Turnieren, Manlok Leung auf WM-Kurs, klar auf WM-Kurs, genauso wie Haruki Muramatsu, wo uns übrigens die ein oder andere Nachricht erreicht hat, ob wir denn wissen, dass Mikuru Muramatsu, die Frau von Haruki Muramatsu, dass das Mikuru Suzuki ist. Ja, das wissen wir, hatten wir jetzt, glaube ich, echt noch gar nicht thematisiert, aber ist natürlich auch eine schöne Randnotiz, dass wir jetzt zweimal Muramatsu haben. Vielleicht gibt es ja auch mal zweimal Muramatsu bei ein und derselben WM. Mikuru Suzuki hat das sicherlich auch irgendwie weiterhin eine Außenseiterchance. Über die Asian Tour wird es allerdings schwierig. Lok Hien Lee auf Platz 3, Ryuta Arihara auf Platz 4 und Motomu Sakai auf der 5. Also Stand jetzt 3 Japaner unter den Top 5 und 2 Spieler aus Hongkong. Liegt auch daran, die philippinischen Spieler, die müssen echt kämpfen, haben jetzt auch oder waren nur mit 4 Spielern, glaube ich, am Start und bis auf Nebrida keiner im Finale gewesen. Die sind echt alle weit weg. Christian Perez noch der Beste auf der 6 und ansonsten Paulo Nebrida auf der 11, Ilagan auf der 20, Toilo auf der 29, auch Paul Lim auf der 24, sind alle weit weg von den Qualifikationsplätzen. Ich finde es besonders interessant, wenn wir jetzt auf den nächsten Block schauen, der da dann im Mai, glaube ich Anfang Mai stattfindet. Da geht es dann darum, wer wird die World Cup Startplätze belegen. Da ist dann der Cut nach den nächsten 4 Turnieren auf der Asian Tour. Für die Philippinen aktuell wären es Toilo und Nebrida. Toilo ist eh schon so gut wie sicher dabei. Dahinter Nebrida, Ilagan, Perez in einem Dreierrennen um den zweiten Startplatz. Bei Japan Sakai so gut wie safe. Dahinter Atsumoto, Arihara, Goto, Muramatsu, die alle Chancen haben. Bei Hongkong, Leung und Lee, die werden es machen. Und was ich ganz besonders spannend finde, sind zwei Sachen. Die Mongolei aus meiner Sicht, die haben halt die Qualität, dass sie da wirklich mit einem Team auch durchkommen können durch den Qualifier, den es ja in Asien gibt. Und bei dem Qualifier im Mai hat gute Chancen dabei zu sein, wenn sie spielen sollten. Team Vereinigte Arabische Emirate aktuell im Cut. Wäre das Team besetzt durch Hussein Mohammed und Daniel Langston. Daniel Langston hat so, ich glaube, 300 Pfund Vorsprung auf den Nächstbesten. Ich hoffe, dass er dabei sein kann, dass die VAE da sich dran versuchen werden an diesem Qualifikationsturnier. Das wäre fantastisch.
Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich kann auf jeden Fall bis dahin gerne mal in Erfahrung bringen, ob er das Ganze vorhätte anzugehen. Also ja, ich glaube, also es ist so ein bisschen hier als Gag gestartet, dass wir immer mal wieder über Daniel Langston gesprochen haben hier für die Vereinigten Arabischen Emirate und Co. und so weiter und so fort. Und wenn er jetzt hier wirklich beim Qualifier wäre oder in einem noch größeren Fiebertraum, wenn sie dann da am Ende durchkommen würden und in Frankfurt mit dabei wären. Also es gibt weniger schönere Szenarien in meinem Kopf, die den World Cup of Darts betreffen.
Daniel Langston, der Bruder von Jack Langston, The Darts Referee, darunter besser bekannt. An der Stelle machen wir auch da den Haken hinter und kommen auf die obligatorische Frage der Woche zu sprechen. Die letzte Frage der Woche war, welche 4 Spieler schaffen es in die Premier League Playoffs? Haben wir natürlich gemacht nach dem Ende der Halbserie nach Berlin. Littler haben natürlich alle genannt, Price auch fast alle, muss man sagen, auch Clayton alle. Wobei jetzt bei beiden Spielern da auch der eine oder andere dabei war, in den Instagram-Kommentaren und auch in den Nachrichten an uns, die da noch ein bisschen schwanken. Beiden wird allerdings zugetraut, dass sie es dann auch nicht mehr verspielen. Humphreys und Van Gerven, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, würde ich sagen. Also beide gleichermaßen oft oder auch selten genannt. Van Veen hat mich gewundert, nur Einzelstimmen, auch deutlich seltener als Van Gerven und Humphreys. Da bin ich auch gespannt, ob sich dieser Eindruck verstetigt. Und Josh Rock hat keiner mehr auf dem Zettel, aber auch Stephen Bunting hat keiner mehr auf dem Zettel. Also wir trauen Stephen Bunting dann sogar ein bisschen mehr zu als die Community.
Wie sieht's denn bei dir aus? Also ich meine, wir haben unsere Tipps zum Beginn der Saison abgegeben, aber jetzt ist ja nochmal eine andere Ausgangslage. Womit würdest du denn gehen?
Ich würde mit Littler, Price, Clayton, wobei ich bei Clayton echt ein bisschen auch am Schwanken bin. Ich würde aber mit Littler, Price, Clayton und Humphreys gehen an der Stelle.
Ja, Humphreys hast du auch ein gutes Argument, wenn man auf den Average der Saison schaut, ne? Also spielt den zweitbesten Average hier in der Premier League. Ich gehe mit Van Veen. Ich glaube, dass er sich jetzt langsam wieder so ein bisschen zu seinem normalen Niveau fangen wird nach seiner ganzen Nierenstein-Schose und so weiter. Deswegen, ich wäre auch bei Littler, Price, Clayton, Van Veen.
Ganz kurz, wann könnte es zum nächsten Duell Littler-Van Veen kommen? am Donnerstag schon sich gerade. Ja. Littler gegen Bunting und Van Veen gegen Van Gerven. Wenn sie beide ihre Spiele gewinnen, kommt es dort zum nächsten besonderen Duell. Gut, an der Stelle dann der Übergang zur neuen Frage der Woche.
Neue Frage der Woche behandelt thematisch die European Tour und die Frage der Woche lautet: Machen die Absagen der Topstars für die European Tour diese interessanter oder nicht? Ihr könnt dazu gerne einmal bei uns auf Instagram vorbeischauen und unter dem neuesten Post von uns abstimmen. Ihr dürft natürlich auch gerne eure Meinung als Begründung in den Kommentaren dalassen. Das lesen wir sehr gerne und greifen das sehr, sehr gerne auf, aber es gibt so eine Abstimmung unter diesem Post, wo ihr mit Ja oder Nein abstimmen könnt, damit wir da ein Stimmungsbild sammeln können. Es sind ja sicherlich nicht alle so nerdig unterwegs wie wir beide, Kevin, dass wir am liebsten bei der European Tour keinen Spieler innerhalb der Top 32 sehen würden, jetzt ganz überspitzt gesagt, ne? Aber genau, deswegen stimmt da gerne einmal ab, lasst uns eure Meinung da, ob die European Tour durch die vielen Absagen der Topstars interessanter wird oder nicht. Und damit bleibt uns jetzt nichts anderes mehr übrig, als den Ausblick zu wagen, was in den nächsten Tagen ansteht. Premier League am Donnerstag in Brighton haben wir schon angesprochen. Am Freitag erscheint dann eine Patreon-Folge gemeinsam mit Jan Schmidt. Montag und Dienstag kommende Woche haben wir wieder Players Championship Turniere in Wigan. Und mit der nächsten regulären Folge melden wir uns dann am Mittwoch kommende Woche nach den Players Championship Turnieren.
So ist der Plan, also Premier League und dann die Pro Tour am Wochenende mehr oder weniger nichts. Ist auch mal ganz nett, ne? Also von daher, so ist der Plan. European Tour lässt dann aber auch nicht lange auf sich warten. Danach geht's ja schon mit Sindelfingen weiter. Danke fürs Zuhören. War jetzt eine etwas kürzere Folge als in den vergangenen Wochen. Aber ich denke, ist alles gesagt. Und dementsprechend danke fürs Zuhören. Danke dir, Micha. Hat wie immer Spaß gemacht. Und bis die Tage. Ciao, ciao.
Bis dahin. Ciao.